meine sehr geehrten Damen und Herren. Fast 2 Jahre ist es mittlerweile her, seit ich Sie zuletzt zu einer Münchner Rede zur Poesie begrüßen konnte. Und was ist nicht alles geschehen in dieser Zeit? Doch damit möchte ich mich gar nicht lange aufhalten. Die Tatsache, dass heute eine Münchner Rede gehalten werden kann, und zwar mit einer Wendung, die ihre Unschuld längst verloren hat, in Präsenz, diese Tatsache ist ein Anlass zur Freude und ein Anstoß, keine Zeit zu verschwenden. Denn wenn ich Horaz zitieren darf, dum loquimur fugarit in vida aetas, noch während wir hier reden, ist uns bereits die missgünstige Zeit entflohen. Und wer weiß, wie lange die Zahlen noch niedrig bleiben. In die inzwischen übrigens mehr als 15-jährige Geschichte der Münchner Reden zur Poesie wird der heutige Abend aller Voraussicht nach jedenfalls als ein wichtiges Datum eingehen, als, so hoffen wir, Wiederbeginn nach einer der schwierigsten Phasen der jüngeren Geschichte. Ein besonderer Abend ist dies aber auch noch aus einem anderen Grund. Im Mittelpunkt der heutigen Münchner Rede steht Friederike Mayröcker, die, Sie wissen es, vor 6 Wochen mit 96 Jahren gestorben ist. Der heutige Abend wird uns also, auch wenn das nicht so geplant war, die Gelegenheit bieten, gemeinsam dieser großen Autorin zu gedenken, die ja auch hier im Lyrikkabinett zu Gast war. Zuletzt, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 2006. In jedem Fall sehe ich es noch vor mir, wie sie hier an dieser Stelle saß und die Menschen ihr zu Füßen lagen. Und ich höre es noch in mir, wie sie eines ihrer größten Gedichte las. Was brauchst du? Einen Baum, ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch, wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit, wie groß, wie klein, bedenkst du, wie kurz. Gedenken möchte ich auch Ursula Heusgens, denn dies ist die erste Münchner Rede zur Poesie, die ohne sie stattfinden muss. Das aber ist bitter und dies nicht nur, weil es diese Reihe ohne sie niemals gegeben hätte. Es bleibt mir unvergesslich, wie sie, als ich ihr das Unternehmen damals vorschlug, reagierte. Mit der ihr eigenen, von Begeisterungsfähigkeit getragenen Entschlusskraft sagte sie nur 2 Worte, das mach mal. Und noch immer machen wir es in Gedanken an sie und in Dankbarkeit. In diesem Sinne möchte ich jetzt die Rednerin des heutigen Abends begrüßen, die Literaturkritikerin, Literaturwissenschaftlerin, Biografin und Essayistin Daniela Striegel. Zwar ist sie Ihnen allen wahrscheinlich wohl bekannt aus der Zeitung, aus dem Radio und dem Fernsehen und nicht zuletzt natürlich durch ihre Bücher, dennoch möchte ich nicht darauf verzichten, sie Ihnen vorzustellen. Am besten geht das, indem man darauf eingeht, was sie auf die berühmten 13 Thesen zur Technik der Kritik von Walter Benjamin repliziert hat, einen Schlüsseltext in der Geschichte der Literaturkritik, vor dem die meisten Kritikerinnen und Kritiker von heute wohl in die Knie gegangen wären. Nicht so Daniela Striegel. Sie hat kein Kotau gemacht vor ihrem berühmten Vorgänger, sondern hat dessen 13 Thesen als allererstes eine 14. hinzugefügt. So schlicht wie wahr und so selbstbewusst vorgetragen ist diese These, dass sie es eigentlich verdient gehabt hätte, am Anfang zu stehen. Zitat: Der Kritiker kann auch eine Kritikerin sein. Die Kritikerin belässt es jedoch nicht bei dieser notwendigen Ergänzung zu Benjamins Thesenkatalog. Vielmehr stellt sie jeder seiner Thesen eine eigene, oft in eine ganz andere Richtung führende These gegenüber, wobei ihre Formulierungen nicht weniger geschliffen sind als die seinen. Auch im Hinblick auf ihre Scharfsinnigkeit können sich ihre Thesen mit denen Benjamins messen. Und in Sachen Humor trägt sie, wie mir scheint, den Sieg davon. Erlauben Sie mir ein paar Kostproben. Hatte Benjamin seinen Katalog nachgerade bellizistisch eingeleitet mit der These, der Kritiker ist Stratege im Literaturkampf, beginnt Daniela Striegel zirzensisch. Der Kritiker ist Platzanweiser im Circus Maximus der Literatur, nicht mehr, eher weniger. Und sie schiebt noch eine weitere Benjamin direkt widersprechende These hinterher: Es gibt eine Arena, aber es gibt keinen Literaturkampf. Das ist Freiheit und Bürde. Der Kritiker kann nur eine Partei ergreifen, die der Literatur. Das ist heute Aufgabe genug. Das war deutlich und es zeigt mit großer Klarheit, wie Daniela Striegel die Aufgabe des Kritikers, der Kritikerin versteht und dass dies auch deshalb so ist, weil sich der Literaturbetrieb im Vergleich zu den 1920er Jahren völlig verändert hat. Anlass zum Widerspruch bietet ihr auch Benjamins sechste These. Kritik ist eine moralische Sache, so Benjamin. Wenn Goethe, Hölderlin und Kleist, Beethoven und Jean-Paul verkannte, so trifft das nicht sein Kunstverständnis, sondern seine Moral. Dem hält Daniela Striegel nicht ohne Streitlust entgegen. Der Kritiker ist nicht dazu da, als gesellschaftspolitischer Wetterfrosch die Trendleiter rauf und runter zu hasten. Auch nicht, um indolenten Kollegen auf die Finger zu klopfen, sondern um dem kritisierten Buch so gerecht wie irgend möglich zu werden und neuen Stimmen Gehör zu verschaffen, die im Röhren der Platzhirsche leicht untergehen. Insofern ist Kritik moralisch. Dass Daniela Striegel dies nicht nur theoretisch postuliert, sondern dass sie sich in ihrer kritischen Praxis auch tatsächlich moralisch in diesem Sinn verhält, konnte man schon oft beobachten. Zum Beispiel, als sie Anne Cotton zu Beginn ihrer Laufbahn tat und wortkräftig unterstützte. Seitdem findet Anne Cotton durchaus Gehör, auch wenn die Hirsche noch so laut röhren. Zentral für ihr Verständnis von Literaturkritik ist auch Daniela Striegels achte These, in die, wie mir scheint, ihre Erfahrungen als Jurorin beim Ingeborg-Bachmann-Preis eingegangen sind. Der Kritiker, der im Angesicht des Autors richtet, muss ihm in die Augen schauen können. Auch dies hat Daniela Striegel immer beherzigt, und unter anderem aus diesem Grund genießt sie bei den Autorinnen und Autoren einen so großen Respekt. Wie groß dieser Respekt ist, der sich keinesfalls im Respekt vor ihrer Marktmacht erschöpft, auch wenn diese vermutlich nicht unbeträchtlich ist, wie groß dieser Respekt wirklich ist, das hat sich auf eindrucksvolle Weise gezeigt, als Daniela Striegel beim Ingeborg-Bachmann-Preis einmal von Intendanz und Sender nicht gut behandelt wurde. In einem Vorgang, für den ich keine literaturgeschichtliche Parallele kenne, haben sich daraufhin Autorinnen und Autoren in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz solidarisiert mit ihr und ihrer Empörung Ausdruck verliehen. Sogar Gedichte wurden damals für sie geschrieben. Und das ist doch bemerkenswert. Schmähgedichte auf Kritiker gibt es, seitdem es Kritiker gibt. Aber Solidaritätsbekundungen? Aus Zeitgründen kann ich jetzt leider nicht weiter eingehen auf Daniela Striegels, wie sie sie bezeichnenderweise und wiederum in Abgrenzung zu Benjamin genannt hat, 14 Thesen über das Glück der Kritik. Diejenigen von Ihnen, die mehr darüber erfahren möchten, verweise ich auf das 2018 im Literaturverlag Droschel erschienene Buch »Alles muss man selber machen«. Es liegt hier auf dem Büchertisch auch. Denn hier sind die 14 Thesen und weitere Texte enthalten, die zusammen eine veritable Ars Critica ergeben, die bereits jetzt einen sicheren Platz in der Geschichte der Literaturkritik hat. Darüber hinaus enthält dieses Buch Daniela Striegels programmatische Überlegungen zu den Genres Biografie und Essay, zwei Genres, in denen sie als Biografin Marlin Haushofers und Marie von Ebner-Eschenbachs und als Verfasserin zahlreicher Essays ebenfalls Bedeutendes geleistet hat. Wer sich ein Bild von der Autorin Daniela Striegel verschaffen und darüber hinaus auf das Brillanteste belehrt und unterhalten werden möchte, der sollte also dieses Buch lesen. Aber nicht ohne unmittelbar darauf die Lektüre eines weiteren, vor kurzem erst in demselben Verlag erschienenen Buches folgen zu lassen. Ich meine ihren Essay »Gedankenspiele über die Faulheit«. Ich muss gestehen, dass sich bei mir als Herausgeber der Münchner Reden zur Poesie Sorgen eingestellt haben, als ich in diesem Buch las, was Daniela Striegel über eine für sie offenbar typische Arbeitshaltung schreibt. Denn zu diesem Zeitpunkt war die Einladung, eine Münchner Rede zu halten, bereits ausgesprochen und angenommen worden. Immer wenn sie nämlich ein größeres Schreibprojekt zugesagt habe, so schreibt sie in dem Essay, hieße es für sie, auf eine Technik zurückzugreifen, die in jüngster Zeit einen vornehm klingenden Namen erhalten hat, Prokrastination. Und also ich zitiere jetzt, Sie steht bei mir in Wahrheit schon am Anfang meiner Selbstverpflichtung oder sie geht ihr voraus. Ich hätte die Zusage zu einem Buch gar nicht gegeben, ohne den Beginn der Arbeit gleich im Geiste aufzuschieben. Die Abgabe ist ja, denke ich mir, erst in einem Jahr. Das ist ja mehr als genügend Zeit und ich muss wirklich nicht gleich damit beginnen. Ich zähle folglich auch nicht zu jenen, die den Beitrag für einen Sammelband oder ein Handbuch pünktlich abliefern. Das war früher, als ich noch an die Heiligkeit der Frist geglaubt habe, anders. Heute betrachte ich die genannte Deadline bloß als Manifestation eines frommen Wunsches. Spätestens an diesem Punkt schrillten bei mir alle Alarmglocken und ich begann mich innerlich darauf einzustellen, dass die Münchner Rede zur Poesie diesmal nicht rechtzeitig fertig werden und wir das Heft nicht schon am Abend der Veranstaltung verkaufen können würden wie sonst. Doch es kam glücklicherweise anders. Das Manuskript lag rechtzeitig vor, übrigens in einem Zustand, der auf keinerlei vorausgegangene Prokrastination schließen ließ. Wir konnten es in den Druck geben und Sie können Daniela Striegels Münchner Rede zur Poesie nun erwerben und, wie es im Faust heißt, getrost nach Hause tragen. Zuvor wollen wir aber erleben, wie Daniela Striegel ihre Rede hält. Denn, vielleicht ist es erlaubt, daran zu erinnern, es geht uns bei den Münchner Reden immer auch um jene dramatischen Akte zwischen Redner und Publikum, die solche Reden im besten Fall sind. Der Redner kann natürlich auch eine Rednerin sein. Daniela, du hast das Wort.